Thema ist bereits genannt. Ich hoffe, es ist laut genug so. Ich kann noch ein paar von uns zulegen. Also, ist es mit der Einstellung richtig? Die Ich Bin-Offenbarung Gottes. Ohne Absprache hat der Bruder Buch wieder den richtigen Text gelesen. Ich habe ihm keine Angaben gemacht, aber dass er natürlich diese Stelle aus 2. Mose Kapitel 3 aus der Geschichte oder der Berichterstattung von Moses Berufung nun liest und vorführt, das war goldrichtig. Das ist wieder mein Sprungbrett. Das hat heute Abend so funktioniert wie gestern Abend. Ich sage nochmal, ohne Absprache. Ich würde jetzt gerne eine Rundfrage machen. Ich habe ja während meiner aktiven Dienstzeit auch die Aufgabe gehabt, kirchlichen Unterricht zu halten. Das heißt, die Kinder von 12 bis 14 zu unterrichten, Bibelwissen beizubringen. Und da würde ich jetzt so vorgehen, dass ich bei dem Thema, das wird man natürlich anders formulieren, vielleicht Moses Berufung oder so auch, so ähnlich, würde ich so vorgehen und die Kinder überlegen lassen, sagte mal, wie viel Ich-Bin-Worte kennt ihr denn eigentlich? Da muss man natürlich einiges Bibelwissen voraussetzen, das bei Kindern so ankommt. Aber hier im Siegerland, wie viel Ich-Bin-Worte kennen wir? Ich bin nämlich mit dieser Fragestellung einmal konfrontiert worden, schon vor vielen Jahren. Und zwar aufgrund eines Anlasses, der, man könnte sagen, jetzt aus heutiger Sicht, heute Abend, der einigermaßen daneben liegt, nämlich der christliche Sängerbund hat in den früheren Jahren oder Jahrzehnten, muss man bald sagen, für jedes Jahr einen Singkalender herausgebracht. Und da war für jeden Monat ein bestimmter Singspruch dann drauf, bestimmter Text. Also das war monatweise gestaltet und nun ist es ja klar, wir haben 12 Monate und man musste dann für jedes Jahr für diesen Sinnkalender ein entsprechendes Gesamtthema finden. Und da ist einmal der Paul Ernst Rubel, ich denke einigen wird er bekannt sein hier, wer im Singewerk tätig ist, der weiß das, im Gespräch mit mir gewesen und hat gefragt, er habe sich überlegt, ob er nicht die Ich-Bin-Worte nehmen soll, um für jeden Monat einen Singspruch zu gestalten. Und jetzt hat er angefangen zu zählen. Und er meinte, ich könnte ihm helfen, dass er doch wenigstens auf 12 kommt. Er muss ja für ein Jahr dann die 12 Monate bedienen. Also bringen wir 12 Ich-Bin-Worte zusammen. Also so bin ich damals mit diesem Problem konfrontiert worden. 12 Ich-Bin-Worte. Im Johannesevangelium sind sie ja in der Hauptsache gegeben. Jesu Selbstaussagen, ich bin das Brot, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, jetzt macht er mal weiter, der Weinstock, das Licht, die Tür, haben wir schon gesagt, glaube ich. Die Wahrheit haben wir noch nicht gesagt. Aha, ja, ich bin Gottes Sohn. Hat er das gesagt? Der gute Hirte, ja. Ich bin das Leben, die Auferstehung, Psalm 11.
Der Weinstock.
Das A und das O, das steht in der Offenbarung. Ja, aber da hätten wir ja 12 beieinander. Wir haben damals keine 12 zusammengekriegt. Und dann kommt ja mehrfach überhaupt die Aussage, ich bin. Und zwar findet sich das in Johannes 8, 58. Wir haben also damals eben nur das Johannesevangelium sozusagen ins Blickfeld gerückt. Ehe Abraham ward, bin ich. So geben wir es im Deutschen wieder. Aber eigentlich heißt das, wenn wir es vom Griechischen herkommen, ehe Abraham ward, ego eimi, ich bin. Das heißt, mehrfach hat Jesus dieses Ich Bin auf sich bezogen. Und wenn nun im Johannesevangelium das aufgefächert worden ist, Brot haben wir genannt, das Brot des Lebens, das heißt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Gottesgabe zum Sattwerden. Das wollte doch Jesus damit sagen. Wen hungert und dürstet, komme zu mir. Oder ich bin das Licht der Welt. Wenn du aus der Finsternis und Verirrung und Verwirrung deines Lebens herauskommen willst, dann musst du dich an mich halten. Ich bin das Licht des Lebens. Tür. Ich bin die Tür zu Gott. Oder einfacher gesagt überhaupt, um in den Himmel zu kommen. Weg, Wahrheit, Leben. Diese Zentralbegriffe mit der Person Jesu verknüpft. Interessant ist, dass Jesus diese Auffächerung jeweils verbunden mit dem Ich Bin nun gibt und praktisch sich selbst sozusagen hinein auffächert in die verschiedenen Lebenssituationen und Bedürfnisse. Und er hat mehrfach, das findet sich in Johannes 8, 24 und 28, er hat mehrfach gesagt, das absolute Ich Bin. Und damit ist eigentlich ganz klar, dass Jesus an 2. Mose 3, Vers 14 anknüpft. Das, was verlesen worden ist, das, was uns in der Berufungsgeschichte des Mose mitgeteilt worden ist, die Gottesoffenbarung, so sagen wir jetzt, am brennenden Dornbusch. Die griechische Übersetzung des Alten Testaments, also bitte des Alten Testaments, ist ja normal in Hebräisch ja geschrieben, wurde ins Griechische übersetzt, in der sogenannten Septuaginta, übersetzt diese Stelle tatsächlich jetzt im Griechischen mit Ego Eimi, ich bin. Jesus weist sich damit aus als der, der bereits damals, das ist die Aussage, die ich jetzt mache, ist eine Aussage, die hat einigen Sprengsatz in sich. Ich fange nochmal an. Jesus weist sich damit als der aus, der bereits damals bei Mose mit seiner Namenskundgabe sich enthüllt hat. Man kann auch sagen, geoffenbart hat. Kann man das ohne weiteres sagen? Schon damals am brennenden Dornbusch war Jesus der Ich Bin, der zu Mose gesprochen hat. Nun, es ist, denke ich, hier in diesem Kreis keine Frage, von einem präexistenten Jesus zu sprechen. Das heißt, der nicht bloß seit der Geburt in Bethlehem existiert, sondern der längst vorher, vor allen Zeiten und Ewigkeiten existiert, beim Vater war, nicht wahr, die Herrlichkeit hatte bei dem Vater, ehe die Welt war. Das ist aber für viele ein Problem. Der Ich Bin beim Dornbusch ist der Ich Bin im Johannesevangelium. Jesus ist der Gottesoffenbarung überhaupt, der Gottesoffenbarer überhaupt. Er zeigt, wer Gott ist, er zeigt, wie Gott ist. Nach Hebräer 1, Vers 1 ist es ja ganz klar, dass Gott am letzten geredet hat durch den Sohn. Das heißt nicht, dass Gott überhaupt aufgehört hat zu reden. Aber die Offenbarung Gottes in Jesus Christus ist die Haupt- und Abschlussoffenbarung. Und wenn Mohammed etliche hundert Jahre später mit seinen Sonderoffenbarungen niedergelegt im Koran kommt, dann muss man sagen, Mann, du übernimmst dich hier. Die Bibel sagt etwas anderes. Die Offenbarung Gottes ist in Jesus Christus abgeschlossen. Am letzten geredet durch den Sohn. So, das war es mein erster Abschnitt. Wir blicken ins Johannesevangelium, haben verschiedene Ich-Bin-Worte aufgezählt. Da hinten kam Ich Bin das A und das O, das kommt aus der Offenbarung. Und wir finden übrigens im Matthäusevangelium in der Geschichte die Berichte, dass Jesus über das Wasser ging und die Jünger Furcht hatten. Es war wieder mal ein Sturm und sie hatten Probleme und Jesus war nicht bei ihnen. Und da sehen sie, zunächst unerkannt, Jesus auf dem Wasser gehen und da heißt es, sie meinten, es wäre ein Gespenst. Ja nun, als helle Gestalt auf dem Wasser daherwandeln, das ist auch nicht so einfach zu begreifen. Und da redet sie Jesus an und sagt, Fürchtet euch nicht, seid getrost, hört auf mit eurer Angst, ich bin. In unseren Übersetzungen heißt es, ich bin's, ich bin es. Aber das ist nichts anderes wieder als eine Selbstoffenbarung Jesu als der Sohn Gottes. Ich bin, der ich bin. Wenn ihr eure Bibel kennen würdet richtig und wenn euch das, was Mose erlebt und erfahren hat, in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann müsst ihr eigentlich jetzt sofort schalten und sind, ja, ich bin derjenige von damals. Also, wir blicken ins Johannesevangelium, war mein erster Hauptteil, der zweite. Wir finden die Wurzel, haben wir ja schon mehrfach gesagt jetzt, wir finden die Wurzel des Ich Bin im Alten Testament. Und darum hat dieses Thema heute Abend ja mit Fug und Recht seinen Platz in dem Gesamtprogramm dieser drei Vorträge, Christus im Alten Testament. Der Ich Bin im Alten Testament. Jetzt möchte ich die Geschichte vom brennenden Dornbusch ganz lesen. Und zwar nach der Elberfelder Wiedergabe. Mose aber weidete die Herde, das ist jetzt 2. Mose 3 von Vers 1 an. Mose aber weidete die Herde Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian, und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch, und er sah hin, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und dieses große Gesicht sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr aber sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Söhne Israel ist vor mich gekommen und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel aus Ägypten herausführst. Mose aber antwortete. Jetzt wird's spannend. Mose aber antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Da sprach er, ich werde ja mit dir sein. Und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich dann zu ihnen sagen? Diese Frage war sehr berechtigt. Ich habe gestern Abend schon gesagt, wie in Babel, so war auch in Ägypten eine Vielgötterwelt vorhanden. Ich war die Pharaonen, die haben alle, wie in Babel, ihren Privatgott, ihre Privatgottheit gehabt, die Städte. Da waren viele Götter da. Und wenn nun Mose kommt, ja, der Gott oder ein Gott oder wer auch immer hat mich zu euch gesandt und sie dann fragen werden, ja, wie ist sein Name? Dann ist die Rückfrage, ja, wie ist denn sein Name? Welchen Gott bringst du denn? Tatsächlich berechtigt. Das ist übrigens diese Stelle ein ganz wichtiger Nachweis, wie sich Gott abhebt und absetzt von der Vielgötterwelt, von den Götzen, die es damals gegeben hat, die es früher gegeben hat, die es bis heute gibt. wie eben der lebendige Gott nicht vermischt werden will mit den vielen Göttern und Gottheiten, auch in unserer Zeit. Das sage ich zum zweiten oder dritten Mal, seit gestern Abend auch nicht mit Allah vermischt werden will. Obwohl ja da ganz andere Töne durch unser Land gehen. Ja, ich habe gesagt, jetzt wird es spannend, weil der Mose nämlich Einwand um Einwand bringt. Und selbst kommt er dann am Schluss, das will ich da nicht mehr lesen, da kommt er am Schluss an mit dem Einwand, ich habe eine schwere Zunge, ich habe keine Redegabe. Und dann wird ja Gott ganz intensiv, ja, wer hat denn dem Menschen die Sprache gegeben? Und nachdem Gott gesagt hat, ich weiß einen, der hat eine Redegabe, das ist sein Bruder Aaron, und da wartet schon auf dich, bis du zurückkommst. Da hat Mose am Schluss noch gesagt, sende wen du willst, das heißt, ich mag nicht. Also, das ist ein echtes Verhandeln und Gott lässt sich auf diesen Handel ein, dass der Mose mit allen möglichen Mitteln versucht, sich um die Berufungsaufgabe, das Volk Israel aus Ägypten auszuführen, herumzudrücken. Gott hat ihn durchgepackt. Geh, ich sende dich. Ja, jetzt lese ich weiter. Also werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Aber Mose antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name? Was soll ich dann zu ihnen sagen? Das Volk Israel, die Stämme, nicht wahr, Israels, die Söhne Jakobs mit ihren Familien und die Familienclans, die da entstanden sind, die haben nämlich den Gott ihrer Väter vergessen gehabt. Israel ist in Ägypten, unter der Knute Ägyptens, in der Sklaverei, eigentlich im Unglauben versunken. Also was soll ich denn zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Es kommt eine eigenartige Ergänzung. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Geh hin, versammelt die Ältesten und so weiter und so fort. Da wird noch einiges jetzt gesagt, bis hin zu dem, was ich erwähnt habe, dass Mose am Schluss dann sagt, nee, ich mag nicht, sende wen du willst. Also wir finden die Wurzel des Ich Bin im Alten Testament. Die Geschichte von dem brennenden Dornbusch hat immer wieder Fragen aufgegeben, Rätsel aufgegeben, gibt es denn sowas? Verschiedene kennen sicherlich das Buch von Werner Keller und die Bibel hat auch recht. In diesem Buch hat er auch die Sache mit dem brennenden Dornbusch erwähnt und hat berichtet, dass es tatsächlich auf der Sinai-Halbinsel ein Gesträuch gibt, eine Buschart, eine Pflanzenart, bei der sowas möglich ist. Ich weiß noch gut, wie ich dieses Buch damals gelesen habe. Da sind bei mir verschiedene Vorgänge abgelaufen. Als nämlich Werner Keller so verschiedene, wie soll ich sagen, Wunder, die in meiner Erinnerung da sich verankert haben, erklärt hat, dachte ich, ja, wo bleibt denn jetzt das Wunder? Das Wunder, das habe ich immer als etwas Über- und Außerirdisches und Unnatürliches angesehen. Und alles, was sich natürlich erklären lässt, das war für mich kein Wunder. Ich weiß noch sehr gut, wie ich damals nach dem Lesen des Buches von Werner Keller eigentlich ein Stück weit enttäuscht war. Nicht, weil dieses Buch einfach die Glaubwürdigkeit der Bibel nachweist. Das war mir schon recht, natürlich. Es war auch damals in den 50er Jahren ein ganz wichtiger Dienst, den Werner Keller da getan hat. Sondern weil bei mir ein Erkenntnisprozess, ein wichtiger, wie ich meine, Erkenntnisprozess eingesetzt hat, dass man nämlich das Wunder niemals immer erst dort ansiedeln darf, wo man es nicht mehr erklären kann. Ich glaube, das ist bei vielen die Vorstellung. Wunder, ein Wunder, das Gott tut, das ist immer das, was für mich letztlich nicht erklärbar ist. Und nachdem also die Geschichte mit dem brennenden Dornbusch erklärt worden ist und nachdem das Biologen erklären können, nachdem man eben, soll ich sagen, Forschungsreisen auf die Sinai-Halbinsel getan hat und hat es entdeckt, ich werde gleich nämlich den erklärenden Satz lesen, hat man gemeint, ach, das Wunder kann man jetzt streichen. Das ist da jetzt erklärt. Offensichtlich hat sich Gott den Dornbusch als Offenbarungsmittel, kann auch sagen Medium, als Offenbarungsmedium genommen, um damit eine ganz bestimmte Botschaft zu verbinden. Warum hat sich Gott nicht eine Palme genommen? Das Volk Israel lagerte ja bei Elim, dort waren wie viele Palmen? 70 Palmen. Ja, das kann schon sein. Also die Zahl habe ich nicht im Kopf, aber auf jeden Fall, dort gibt es auch genug Palmen. Es mag Zedern geben oder einfach andere Bäume, Akazien, gibt es auf der Sinai-Halbinsel jede Menge. Das sind schon imposante Bäume. Warum nimmt Gott den Dornbusch, der brennt und nicht verbrennt? Hier ist zweifellos ein Zusammenhang zu sehen mit dem Volk, das Gott jetzt im Begriff ist, aus seiner Knechtschaft herauszurufen, herauszuerlösen, nämlich mit dem Volk Israel. Der Zusammenhang des brennenden Dornbusches ist zu sehen mit dem Offenbarungsvolk Israel. Das brennt und brennt und brennt bis heute und nicht verbrennt. Das, was heute jetzt wieder in den Nachrichten gekommen ist, dass Abbas, der Palästinenserführer, den ja der Arafat mit Mühe und Not hat eingesetzt, auf Druck der Amerikaner, wie man ja weiß und so weiter, dass der jetzt zurückgetreten ist, das ist natürlich für das, was im Nahen Osten läuft, ein Rückschlag. Und das Ganze ist zum neuerlichen Problem jetzt angewachsen. Prompt kommt jetzt, und es geht um die Welt, kommt jetzt die Erklärung, und wir werden in der Richtung noch mehrere solcher Kommentare hören. Israel ist schuld. Israel ist schuld. Abbas, zwar gibt er das zu, dass seine eigenen Leute, die Hamas und so weiter, ihm Probleme gemacht haben, aber Hauptproblem und eigentlich schuldig ist Israel. Wird verstärkt kommen. Das wird im Lauf der weiteren Entwicklung dahin führen, dass in der Welt global das Schlagwort Runde machen wird, die Juden sind der Welt Unglück. So, Dornbusch, an einem Dornbusch ist nicht viel, da kann man sich stechen. Dass der Dornbusch brennt und nicht verbrennt, das macht deutlich, dass Gott hier das Wunder im Auge hat, eben das Schwache, das Geringe, nicht auch noch zu zertreten und einfach umkommen zu lassen. Das ist die Botschaft des brennenden Dornbusches. So, und nun lese ich, was die Biologie zum brennenden Dornbusch sagt. Der brennende Dornbusch ist eine 1 Meter hohe, mit Rispen von Purpurblüten besetzte Gaspflanze. Öldrüsen geben ein ätherisches Gas ab, das sich in der Sonnenhitze entzünden kann. In dieser Jahrhunderthitze hätte der Dornbusch sicherlich auch gebrannt, so in den vergangenen Wochen und Monaten. So viel zum brennenden Dornbusch. Und nun fragt Mose nach dem Namen dessen, der sich da kundtut, der zu ihm spricht. Gott spricht ihn an Mose, zweimal. Das ist Dringlichkeitsstufe 1, wenn das so kommt in der Bibel. Mose fragt Gott, fragt Gott nach seinem Namen. In wessen Namen soll ich denn zu meinen Brüdern kommen, für die er sich ja einmal eingesetzt hat, bis zum Töten des Ägypters? In wessen Namen soll ich denn kommen? Mose muss sich ausweisen können. Sein Auftrag erfordert eine Bevollmächtigung. Die Bevollmächtigung, Mose, wer steht denn eigentlich hinter dir? Ich will das mit einem, vielleicht soll ich sagen, naiven Beispiel jetzt unterstreichen. Wenn ich früher als Bub von meinem Vater einen Auftrag bekommen habe, also in den sehr jungen Jahren, vielleicht war ich nicht erst ein Bub, sondern erst ein Büblein, dann hat mein Vater wahrscheinlich gewusst, dass ich von Haus aus ein schüchterner Mensch bin. In der Tat. Er hat mir nämlich, wenn er also einen Auftrag mitgegeben hat, immer den Einleitungssatz gehabt, auf jeden Fall hat sich das bei mir so festgehakt, den Einleitungssatz, sagst einen Gruß von deinem Vater. Das war ein bisschen schwäbisch, war das verständlich? Sage einen Gruß von deinem Vater. Das war für mich wie so ein Haltegriff. Und da dachte ich, dieser Satz, ein Gruß von meinem Vater, das öffnet mir jetzt einfach die Tür für das, was der weitere Auftrag dann mit sich brachte. Sag einen Gruß von deinem Vater. So was Ähnliches hatte Mose gebraucht. Der Auftrag war nicht leicht. Das wird da im Folgenden deutlich, vor den Pharao zu treten. Gott hatte Mose von vornherein gesagt, ich werde das Herz des Pharao verstocken. Du musst ihm zwar das und das so und so sagen, aber ich werde den Pharao durch Gerichte so weit bringen. Deshalb also, wie ist sein Name? Wie heißt du denn? In wessen Namen komme ich? Und das Namen nicht einfach bloß Schall und Rauch sind, so wie Goethe einmal gemeint hat. Das wissen wir durch die Bibel ja ganz anders. Die Namensoffenbarung Gottes war zugleich eine Wesensoffenbarung. Das wird gleich mit der Namensgebung deutlich. Gott teilt nun, soll ich sagen, einen eigenartigen Namen mit. Ich bin. Ja, warum sagt er denn nicht, ich heiße Theobald? In dem Wort Theos steckt das Wort Gott drin. Oder Theophil oder so, das wird also jetzt ins Hebräische übersetzt. Warum sagt er denn diesen eigenartigen Namen, ich bin? Das wird nun in den verschiedenen Übersetzungen auch anders wiedergegeben. Ich lese ein paar einmal. Also Luther, der sagt es schon wieder anders. Ich werde sein, der ich sein werde. So ist dieser Satz in der Lutherbibel wiedergegeben. Die Zürcher Bibel sagt, ich bin, der ich bin. Oder die Jerusalemer Bibel sagt, ich bin der, ich, in Anführungszeichen, ich bin. Helmut Utzschneider, ein besonderer Kommentator, der übersetzte so, ich werde sein, wer immer ich sein werde. Oder ich bin, was ich bin. Merke die Nuancen, die da drinstecken. Oder ich bin, was ich sein werde. Oder ich werde sein, was ich bin. Also das ist ja ein Herüber und Hinüber übersetzen. Das heißt, alle Übersetzer, die plagen sich jetzt mit diesem, jetzt soll ich sagen, eigenartigen Namen herum. Martin Buber, du hast ihn auch schon erwähnt, Martin Buber, der ja als Jude, wie soll ich sagen, ein Verständnis des hebräischen Textes hat, wo man sagen kann, der ist dichter dran als andere. Der übersetzt es so, ich werde da sein, als der ich da sein werde. Die Einheitsübersetzung oder die gute Nachricht, die bringt es so, ich bin der, ich bin da. Also wir können einfach sagen, der Name, den Mose mitgeteilt bekommt, heißt, ich bin. Der hat mich zu euch gesandt, so soll er ausrichten. Ich weiß nicht, wie der Mose darauf reagiert hat, vielleicht war das mit so ein kleines Mosaiksteinchen, dass er den Kopf geschüttelt hat und hat gesagt, komisch, eigenartig. Also was soll ich denn mit diesem Namen anfangen? Und dann kommt ja der Nachsatz. Das hat den Anschein, als ob es jetzt noch verwirrender würde. Da heißt es jetzt, wir müssen den Text jetzt schon gründlich angucken. Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde, und sprach, so sollst du zu den Israel sagen, ich werde sein, Anführungszeichen, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, jetzt ist es noch gar nicht zu Ende. So sollst du zu den Israel sagen. Jetzt hat Gott eben mitgeteilt, du sollst den Israel sagen, der ich werde sein oder der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und jetzt geht es weiter. So sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, da steht Yahweh. Yahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Ja, jetzt sagt sich der Mose, ja, was soll ich denn jetzt sagen? Soll ich Yahweh sagen, hat mich gesandt? Soll ich sagen, der Ich Bin hat mich gesandt? Das ist ja geradezu wie ein Verwirrspiel. Was ist denn jetzt eigentlich los? Ja, da ist etwas ganz Wichtiges los. Nämlich mit dem Parallelsatz, oder soll ich sagen, mit der Paralleloffenbarung, knüpft Gott an frühere Offenbarungen an. Und der Ich Bin, der signalisiert dem Mose im Grunde genommen nichts anderes. Ich bin derselbe, der damals mit dem Abraham gesprochen hat, der mit dem Jakob gesprochen hat, der mit dem Isaak gesprochen hat. Ich bin der Gott eurer Väter, derselbe. Es kommt kein anderer in Frage. Gott gibt sich mit dem Hinweis, also mit dem Parallelvers da, und Gott sprach weiter zu Mose, gibt sich durch den Hinweis auf frühere Offenbarungen zu erkennen als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und das ist ja eine Aussage, mit der sich der Gott der Bibel belegen lässt, Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, was sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Solche Ausdrücke finden sich bei Jesus. Nicht? Dass auf Abraham Bezug genommen wird. Das heißt, der Gott der Bibel schämt sich nicht, in Beziehung mit Abraham gesetzt zu werden. In Beziehung, ich sage noch kritischer und schwieriger, in Beziehung mit Jakob, dem Fersenhalter, gesetzt zu werden. Gott schämt sich nicht. Gott lässt sich das gefallen. Das heißt doch, es ist Gottes dringendes Anliegen, mit seiner Offenbarung, mit seinem Enthüllen, in Kontakt zu treten mit seinen Menschen. Da sucht er sich erwählte Rüstzeuge. Da sucht er sich den Abraham, den Jakob. Und da sucht er sich den Mose. Und da sucht er sich jetzt das Volk Israel. Noch einmal, dass er im Begriff ist, herauszuholen aus Ägypten. Hat nun Gott zwei Namen? Gott hat noch viel mehr. Nicht bloß zwei. Und das hängt damit zusammen, dass Name in der Bibel immer für Wesen steht. Wenn Gott seinen Namen mitteilt, dann teilt er ein Stück, jetzt sage ich, weil es ja zwei, an der Stelle zwei Namen sind, dann teilt er ein Stück seines Wesens mit. Später bekommt Mose eine weitere Gottesoffenbarung auf dem Sinai. Nämlich als er beim ersten Mal die Gesetzestafeln zerbrochen hat, weil das Volk ja ihm nur abgefallen war, und Mose zum zweiten Mal auf den Berg bestellt wird und er muss sich die Tafeln, die zum zweiten Mal beschrieben wurden, er selber hauen. Da bekommt Mose eine weitere Gottesoffenbarung. Und da, fast hätte ich gesagt, da schüttet Gott sein Herz aus. Da sagt Gott zu Mose, Mose, du wirst mich jetzt kennenlernen. Und da kommt diese Offenbarungsstelle und Gott rief aus, nicht der Mose, sondern Gott. Gott rief seinen Namen aus. Ich kann derb sagen. Und da kommt eine ganze Wagenladung von Namen. Barmherzig und gnädig und geduldig, von großer Güte, der Sünden vergibt. Das sind alles Wesensoffenbarungen Gottes eingepackt in diese Begriffe. Ich sage zu den Begriffen Namen. Gottes Namensoffenbarungen waren immer Wesensoffenbarungen. Dann machen wir eine interessante Entdeckung. Der Ich Bin-Name in Vers 14 korrespondiert mit dem Yahweh-Namen in Vers 15. In unserer Bibel ist der hebräische Begriff Yahweh immer mit Herr übersetzt. Aber bleiben wir einmal bei dem hebräischen Yahweh. Also der Ich Bin hat mich zu euch gesandt, der ist in Parallele zu setzen zu Yahweh hat mich zu euch gesandt. Das hebräische Wort für Ich Bin oder für Sein, also für das Bleibende, klingt ähnlich wie Yahweh, jetzt müssen wir hebräisch denken, wie Yahweh, der sich Gleichbleibende. Wer hat das? Ich glaube, der Bruder Buch hat vorhin, oder doch, ich glaube, du hast darauf hingewiesen. Der da ist und der da war und der da kommt. Ja? Das ist es, das steckt in Yahweh drin. Der Seiende. Oder in Hebräer 13, wenn es da heißt, Jesus Christus, gestern, heute und in alle Äonen. Das ist es. Und das steckt in dem Yahweh, also in dem Begriff Herr, in unseren Übersetzungen, steckt da drin. Warum haben wir dann in unserem Gesangbuch, ich habe vorhin geschaut, in dem Gemeinschaftsliederbuch ist es auch drin, warum haben wir da das Lied dann drin, das so anfängt? Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Dir, Jehova, will ich singen. Wie kommt es denn, dass wir aus Yahweh Jehova gemacht haben? Und wie kommt es denn, dass die Jehovas Zeugen sich das als einen Ehrentitel da zugelegt haben, dass man aus Yahweh Jehova gemacht hat? Darf ich das an dieser Stelle einblenden? Soll ich das noch? Ich sehe auf die Uhr, ich habe schon wieder fortgeschrittene Zeit. Also ich blende es ein. Da hat man nämlich aus dem Wort Yahweh deshalb Jehova gemacht, weil man aus lauter Angst und Sorge, den Gottesnamen zu missbrauchen, die Vokale von Adonai, so hat man nämlich den Gottesnamen ausgesprochen, weil man ihn nicht entweihen wollte, hat man nicht Yahweh gesagt, sondern einfach Adonai. Hat aber dann die Vokale, Vokale sind im deutschen Alphabet A, E, I, O, U, also die Selbstlaute, hat man die Vokale von dem Begriff Adonai zu Yahweh genommen und dann ist Jehova draus geworden. Der Grund für diese Namensverfälschung ist vielleicht ein bisschen zu hart gesagt, aber Namensabänderung, der Grund liegt tatsächlich in der Sorge, den Gottesnamen zu missbrauchen. Und ich beobachte das immer wieder. Ich glaube, dass diese Angst und diese Sorge, den Gottesnamen zu missbrauchen, Gott hat ja dann am Sinai, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Das ist eins von den 10 Geboten oder 10 Worten. Ich glaube, dass in Israel diese Sorge und diese Angst vor dem Namensmissbrauch dazu geführt hat, dass man vor lauter Angst und Sorge eben auf diese falsche Spur geraten ist und am Schluss den Namen Gottes nur noch umschrieben hat. Und hat sozusagen das Herz Gottes, das Wesen Gottes, das er Gott mit seinem Namen hat ausdrücken wollen, mit dem Gott wollte, dass die Menschen mit ihm in Kontakt treten, hat das versäumt. Das ist doch hier ganz deutlich gesagt, unter diesem Namen soll man nicht mich anrufen. Gott will mit seiner Namenskundgabe die Namensanrufung. Das heißt, wir sollen mit seinem Namen sein Wesen kennenlernen. Was machen wir denn, wenn wir zu ihm beten? Wenn wir an ihn glauben? Das bedeutet doch, dass wir wesensmäßig mit Gott in Verbindung treten, ihn kennenlernen, erfahren als der, der da ist, der Daseiende. Ja, der da ist und der da war und der da kommt. Also das, was sozusagen im Namen drinsteckt. Also so viel zu dem Nebenweg Jehova. Eigentlich Yahweh, der Seiende. Es wäre viel besser, man würde das im Deutschen als der Seiende übersetzen und nicht der Herr. Obwohl das natürlich auch was für sich hat, ist ja klar. Namensoffenbarung heißt Wesensmitteilung. So bin ich, Nicht einfach bloß so heiße ich. Wenn einer Bäcker heißt und Schuster ist, dann stimmt Name und Beruf nicht überein, dann tut er was ganz anderes. Bei Gott ist es so, dass er das ist, was er heißt, was in seinem Namen drinsteckt. Was heißt das jetzt? Ich fasse jetzt meinen zweiten Punkt zusammen. Im Alten Testament steht Jahwe über 6000 Mal. Im Neuen Testament entspricht Jahwe dem Begriff Kyrios. Das ist jetzt ein griechisches Wort. Ich sage es Herr. Und der Begriff Herr oder Kyrios war ja bekanntlich das Bekenntnis der ersten Christen. Herr, Kyrios, Jesus Christus. Kurz und bündig. Das drückt natürlich schon aus, dass dieser Herr, dieser Jahwe über allem steht, alles in Händen hält, über Raum und Zeit ist, eben der Seiende. Das steckt da schon mit drin. Klar. Also wir dürfen Jahwe mit Ich Bin gleichsetzen. Die Dornbusch-Offenbarung Gottes brachte seine Wesensenthüllung auf den Punkt. Der bin ich und so bin ich und wir können wissen, mit wem wir es zu tun haben. Die Tatsache, dass die Wurzel des Ich Bin oder der Ich Bin-Worte Jesu bereits im Alten Testament zu finden ist, wirft ein bezeichnendes Licht auf die Selbstaussagen Jesu. Hat Jesus gesagt, dass er der Messias ist? Deshalb habe ich vorhin bei dem Einwurf vom Bruder Buch ein bisschen gezögert. Ich bin Gottes Sohn. Hat es Jesus in direkter Weise so gesagt? Doch. Ja, am Jakobsbrunnen. Aber wisst ihr, da werde ich erinnert an einen Vortrag, den uns einmal, wir haben mehrere gehört, Shalom ben Korin in Israel gehalten hat. Jude, Religionsphilosoph. Der kannte sich ja in der deutschen Theologie aus bis zu den letzten Spitzfindigkeiten. War natürlich ein kluger Kopf, ganz klar, der wusste auch genau um die liberale Theologie Bescheid. Der konnte sagen, der Glaube wie Jesus eint uns, Juden und Christen, aber der Glaube an Jesus trennt uns. Das ist Bultmann-Theologie, nichts anderes. Und Shalom ben Korin hat das gekannt. Das hat er uns gesagt. Und in dem Zusammenhang hat er auch gesagt, Jesus habe nie gesagt, er sei der Messias oder der Sohn Gottes. Sondern in der Verhandlung vor Pilatus, als der hohe Priester ihn fragt, bist du jetzt der Hochgelobte, der Sohn Gottes? Und dann habe Jesus geantwortet, du sagst es. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Der Shalom ben Korin hat es dann so betont. Bist du Jesus, der Sohn des Hochgelobten? Frage des hohen Priesters. Und dann reagiert Jesus so, du sagst es. Das ist die letzte Spitzfindigkeit. Das heißt, nicht ich sage das, sondern du, hohe Priester, sagst es. Aber es ist ganz klar. Jesus hat sich zu seiner Messias-Sendung bekannt, auf verschiedene Art und Weise. Und das Bekenntnis, das er von Pilatus abgelegt hat, auf das nimmt ja später einmal Paulus in einem seiner Briefe Bezug, war ein klares, offenes Bekenntnis, ich bin, der ich bin. Das wird doch von den hohen Priestern unter dem Kreuz, als Jesus am Kreuz hing, doch bestätigt. Er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht, sagen Sie doch. Wir merken also, diese Thematik hat Jesus nun mit seinen Selbstaussagen, auch mit den Ich-Bin-Worten, Bezug genommen auf den Ich-Bin im Alten Testament. Oder ist es, ja, da kann man natürlich dann sagen, wieder nachträglich so konstruiert worden oder wie auch immer. Ich werde am Schluss noch ein Beispiel bringen, das überraschend das bestätigt, wenn es nicht Einzelne schon kennen. In einem dritten Punkt möchte ich jetzt noch sagen, oder eine Überschrift setzen, die Frage nach der Bedeutung des Ich Bin, nach der Bedeutung. Weil sich Gott als der Ich Bin geoffenbart hat, hat er die Verbindungsaufnahme mit ihm ermöglicht und gewollt. Mit dem man mich anrufen soll. Es gibt im Psalm 91, Vers 14 eine eigenartige Formulierung. Psalm 91 ist ja der Psalm, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und so weiter. Also der einfach die Geborgenheit bei Gott deutlich macht. Und da kommt ein Abschnitt, vielleicht ist es ein Vers, ist ein Lied in diesem Psalm, das in wörtlich angeführter Rede dasteht. Das heißt, die wörtlich angeführte Rede wird so zitiert, als ob Gott das sagt. Und da kommt der Satz, er kennt meinen Namen. Der Psalmbeter. Das sagt Gott von dem Psalmbeter. Er, der Beter, der sowieso, der mag heißen, wie er will. Gott sagt das von dem Beter, der jetzt Kontakt aufnimmt mit Gott. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Sagt Gott. Er kennt meinen Namen, der Beter kennt meinen Namen. Das heißt, wenn ich den Namen Gottes kenne, dann habe ich den Draht zu ihm. Manchmal ist durchaus ein heißer Draht. Also er will die Verbindungsaufnahme mit dieser Namenskundgabe. Weiter. Gott hat sich mit dieser Namensoffenbarung an Israel gebunden und Israel durch seine Erwählung an Gott gebunden. Das ist ganz klar. Das lief damals vor dem Dornbusch bei der Berufung des Mose im Blick auf Israel ab. Es ging um die Herauserrettung Israels aus Ägypten. Weil Gottes Name für ihn selbst steht, also sein Wesen zeigt, darum hat er ihn unter seinen besonderen Schutz gestellt. Das ist der Sinn von dem, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen oder manche übersetzen vergeblich führen. Es geht um den Missbrauch des Namens Gottes, was bedeuten würde, Gott selber zu missbrauchen. Das heißt, den Namen Gottes für falsche Zwecke zu verwenden. Anders ausgedrückt, Gott zu versuchen. Gott verbirgt mit seinem Namen, ich bin sein Dasein. Wir haben vorhin ja bei den verschiedenen Übersetzungen gemerkt, ich bin da, als der ich da sein werde. So geben das manche wieder. Und in der Tat, das steckt drin. Ich bin da für dich. Ich bin auf deiner Seite. Ich bin nicht heute so und morgen anders. Ich bin der Gleichbleibende, der Seiende, heute wie gestern und morgen, siehe Hebräer 13. Die Tatsache, dass Jesus diesen Namen auf sich bezieht, belegt und beweist seine Göttlichkeit. Beweist auch seine Überzeitlichkeit, eben über allem zu stehen. Jetzt habe ich hier stehen, das was der Bruder vorhin da schon gesagt hat, hat Jesus selber von sich gesagt, dass er Gottes Sohn ist. Ich bin's, der mit dir redet. Am Jakobsbrunnen, der Samariterin, jawohl. Und da steht es, ich bin wieder. Das hat Jesus auf sich bezogen und auch bekannt und bezeugt. Und vor dem Blindgeborenen übrigens auch, in Johannes 9. So, ich bringe jetzt zum Schluss noch, also wie ich meine, einen interessanten Exkurs. Und zwar die Inschrift Jesu am Kreuz. Da lesen wir ja im Johannesevangelium, Kapitel 19, den Text. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie aufs Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Ist uns ja geläufig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Städte, wo Jesus gekreuzigt wurde, waren nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben, jetzt in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Hebräisch lautet die Kreuzesinschrift, jetzt müsste ich richtig Hebräisch können, wahrscheinlich, ich kann es jetzt nur stottern, Yeshua, Jesus, Hanotzri, da steckt Nazarener drin, Neser, der aufbrechende Zweig, Hanotzri, also Jesus, Nazarener, Wumelech, da steckt König drin, der Melech ist der König oder Melech, Wu, das ist ein besonderer Begriff. Ha-Jehudim, das heißt der Juden. Durch die Eigenart der hebräischen Sprache sind es also vier Worte. Das hängt mit der hebräischen Grammatik zusammen. Der Artikel ha ist stets am Hauptwort sozusagen angewachsen. Ha-Nutzri, also ha ist ein Artikel, heißt also der Nazarener. Ha-Jehudim heißt der Juden. Jesus, der Nazarener, König der Juden. Das und, also das W oder wu, steht typisch für den hebräischen Satzbau unmittelbar am nächsten Wort und heißt dann wu melech, das ist der König. Wir wissen aus dem Buch Exodus, und es kommt die Verbindung zu dem Thema des heutigen Abends, wir wissen aus dem Buch Exodus, 2. Mose Kapitel 3, Vers 15, wie sich Gott Mose offenbarte, nämlich mit Yahweh, deutsch etwa, ich bin der ich bin. Merken wir, deutsch etwa, weil viel mehr drinsteckt. Deshalb etwa. Und nun kommt geradezu eine unglaubliche Überraschung. Wer nämlich die Anfangsbuchstaben dieser hebräischen Kreuzesinschrift nebeneinander setzt, also genau J-H-W-H, ich sage es nochmal, Yeshua ist J am Anfang, Hanotzri ist der zweite Begriff, wobei der Artikel zusammengezogen ist. Wumelech ist das dritte Wort, wo beginnt mit W. Und Hayehudim ist das vierte Wort, das beginnt mit H. Also, wenn man diese vier Begriffe nebeneinander setzt, kommt heraus J-H-W-H. Wer das sieht, der sieht unerbittlich, wer da am Kreuz hängt. Wir sagen Jesus, der König der Juden. Und für die hohen Priester und für die Schriftgelehrten war durch die Gottesoffenbarung im Alten Testament der Gottesname eigentlich, wie soll ich sagen, das A und das O, das gehört zum ABC für diejenigen, gehörte. J-H-W-H, ist der Gottesname. Yahweh. Bekanntlich geht der Evangelientext noch weiter. Ich lese weiter. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Ob die hohen Priester gemerkt hatten, was da stand? Mit ihrem Textvorschlag wäre jedenfalls die Ungeheuerlichkeit vom Tisch gewesen, wie sie sich uns heute präsentiert. Pilatus, der wohl tausende von Todesurteilen durch Kreuzigung zu verantworten hatte, erkennt in seiner Barbarei und Ignoranz wohl kaum, auf was er sich da eingelassen hat. Interessant, dass er gerade mit seiner autoritären und bürokratischen Verbocktheit die Tatsache vollends festschreibt, der am Kreuz hängt, ist Yahweh. Der J-H-W-H am Kreuz. Das hat nicht irgendeiner verfasst, diesen Artikel, sondern ein Professor Dr. Horst Krämer, des Hebräischen sicherlich mächtig, und der wusste, was er da schreibt. Der am Kreuz hängt, ist mit der Überschrift Jesus, König der Juden, Yahweh selber. Vielleicht erklärt das ein Stück weit, warum die Juden gesagt haben, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Ich würde eine ganz wichtige Schlussfolgerung daraus ziehen, aber nun ist gleich Schluss. Dieser Yahweh ist garantiert nicht Allah. So, nun lasst uns beten. Herr Jesus Christus, dein Wort ist eine unerschöpfliche Quelle. Wir merken immer wieder, wenn wir anfangen zu forschen und zu graben, kommen wir auf ganz überraschende Dinge und wir kommen nicht ans Ende. Wir merken an allen Ecken und Enden, wie wir dich entdecken, dich, den lebendigen Herrn und Gott. Der Vater hat sich in dir geoffenbart und du bist der, durch den wir ins Herz des Vaters hineinschauen können. Der, der da ist für uns, für die Seinen ganz besonders, ja, und für die ganze Schöpfung, für die ganze Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Du kannst das Geschaffene, du wirst es auch nicht, du kannst es nicht aufgeben. Und dein Opfertod ist der Beweis dafür, dass du niemand aufgibst. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir ein Stück weit durch dein Wort haben hineinschauen können in dein Herz. Und wir danken dir, dass du für die Deinen da bist und da bleibst, gestern, heute und bis ans Ziel. Dafür sagen wir dir von Herzen Dank. Amen.